Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Wir reden mit drei interessanten Gästen über drei interessante Themen. Ich begrüße Judith Belesch. Sie ist Nationalrätin von der Grünliberalen Partei Kanton Zürich. Bei uns ist der Marcel Dobler, Nationalrat FDP, Kanton St. Gallen, und der Dominik Feusi, der Chef von der Bundeshausredaktion vom Nebelspalter. Unsere Themen: Die Energiekrise wird immer grösser. Die Hälfte der französischen AKWs stehen still. Und wegen dem Ukraine-Krieg zeichnet sich ein massiver Gasmangel ab. Was heisst das für uns? Was heisst das für den Winter? Jetzt will auch die FDP das Asylsystem verschärfen. Ist das nötig? Und wie sagt man Ja und Nein zu Sex? Braucht es ein explizites Ja, damit Sex keine Vergewaltigung ist? Das sind unsere Themen. Fangen wir mit der Energiekrise an. Seit mehreren Monaten redet man davon, dass es irgendwann dann 2025 einen Strommangel geben und es wäre Katastrophe, ein Blackout. Jetzt plötzlich ist alles nochmal viel, viel verschärfter. Jetzt redet man von einer ganz schwierigen Situation für den Winter. Ich habe es vorher gesagt. Was heisst das für den Winter, der kommt, Marcel?
Ja, also man muss ein bisschen unterscheiden, oder? Redet man einfach generell vom Thema von der Stromversorgungssicherheit, oder? Ist ein Strom und Gas, aber jetzt in der Ukraine-Krise vor allem das Gas ein Problem. Oder Russland, das Gas, das wir brauchen in der Schweiz, ist 43% ist aus Russland, oder? Das fällt weg. Und da muss man wissen, dass eigentlich fast die Hälfte eigentlich von dem Gas, das wir in der Schweiz brauchen, ist von der Wirtschaft. Da geht es um Lebensmittelproduktion, um Chemie. Und nur ein Drittel eigentlich von dem Gas ist von den Privatpersonen. Und jetzt, oder, man weiss jetzt nicht, wie es weitergeht. Im Moment haben wir nicht das Problem, eigentlich zum Gas zu kommen, jetzt unmittelbar. Einfach die Preise steigen sehr stark. Und jetzt braucht es eigentlich drei Sachen. Oder wir haben in der Schweiz kein Gaslager, oder kein Gaspflichtlager.
Genau,
wir
haben gar kein Schmerz.
Genau, und jetzt müssen wir sicherstellen, dass man das im Ausland kann, mit Verträgen regeln. Mhm. Dann muss man schauen, dass man die 43% von Russland mit Verträgen auch wieder kann, sicherstellen kann.
Also aus alternativen Quellen.
Ja, genau.
Wobei du kannst natürlich jetzt schon Verträge unterschreiben. Die Frage ist, ob dann auch geliefert wird.
Ja, aber es ist nicht mehr die Frage, oder? Wenn es dann kalt wird, kann man sagen, wir brauchen es selber. Ja. Das Problem nicht, hast du natürlich schon. Und die dritte Massnahme ist halt, dass man sich wirklich überlegt, wenn es wirklich so wie kommt, dass man vorbereitet ist, oder wo kann man reduzieren. Und da wird sicher ein bunter Strauß von Massnahmen geben, wie dass man kann den Verbrauch einschränken. Aber eben für die Wirtschaft wird das schwer. Oder?
Über das reden wir noch, weil das ist eine interessante Debatte. Ob wir zuerst bei uns die Heizungen müssen abdrehen, oder ob man sagt, nein, die Wirtschaft muss laufen. Und also beziehungsweise, das wäre jetzt kein Gegensatz, sondern man sagt, nein, die Wirtschaft muss zuerst sparen. Aber über das reden wir nachher noch. Was erwartest du oder wie beurteilst du die Situation? Das ist relativ relativ krass, oder?
Ja, also wir kommen langsam auf eine Zuspitzung zu, gerade die Kombination, dass Strom und Gas im Moment das Problem sind. Vom Strom reden wir schon sehr, sehr lang, oder? Da muss ich einfach sagen, das ist jetzt halt einfach der Preis, den wir zahlen für unsere Nachlässigkeit. Wir hätten die Weichen vor Jahren schon müssen stellen zum Stromproduktion internalisieren in die Schweiz und die unabhängig machen von ausländischem AKW-Strom. Die Chance haben wir verpasst. Das ist jetzt natürlich eine Situation, jetzt kommt noch zusätzlich.
Also unsere AKWs nicht abstellen zum Beispiel?
Man kann schon über unsere AKWs stellen. Weichenstellung ist natürlich nicht da. Also Weichenstellung ist natürlich sauberen, unabhängigen Strom produzieren, der eigentlich möglich ist. Es hat einfach der politische Wille gefehlt.
Gut, aber das ist jetzt ein bisschen Politiker. Entschuldigung, ein bisschen Politiker, ich wollte jetzt nicht sagen Slang, aber ausdrucksweise, was heisst denn das konkret?
Das heisst, aber jetzt höchste Eisenbahn. Also es ist noch nicht zu spät, um das zu machen.
Ja, für was?
Wir diskutieren immer noch umeinander, wenn wir nicht lieber ein bisschen AKW oder ein bisschen lieber das. Ich meine, wir haben so viele Dachflächen, die langen,
wir bauen ja Solar. Auf Dächer rauf.
Ist das so?
Ja, logisch, klar. Das nimmt ja massiv zu. Aber es langt doch einfach nicht.
Ja, es ist eine Frage vom Tempo. Es wird lange. Wir müssen Gas geben. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen. Wir müssen den politischen Willen entwickeln. Man kann schon rückblickend schauen, man hätte sollten. Aber irgendwo muss man auch die Lehre ziehen aus der Vergangenheit, oder? Und die Zuspitzung nimmt jetzt natürlich zu, weil wir haben den Strom, wir haben zusätzlich auch Gas. Also wir haben auch die Wärme, die jetzt akut gefördert ist. Das ist ein bisschen ein Problem. Da bin ich noch sehr gespannt, wie das wie das noch weiterläuft auf politischem Weg. Tatsächlich, die Speicherkapazitäten, die muss man jetzt halt einfach vertraglich ausbauen. Und da bin ich nicht sicher, wenn ich noch schnell da fertig mache, ob wir dann wirklich zuoberst auf der Prioritätenliste sind, ob von den europäischen Partnern, wenn es dann darum um den Verteilkampf geht.
Genau. Dominik, wie beurteilst du die Situation?
Ja, kurzfristig kann man nicht viel machen. Man muss einfach dringend Wärme haben, Speicher für Gas, und man muss können aus Gas Strom produzieren. Die Anlagen, die es gibt, in Wallis, in Neuenburg, im Aargau, muss man probieren, ob man die irgendwie zweckmachen kann. Ich finde auch, man muss das Dossier der Frau Sommaruga entziehen, man muss es im Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung geben, wo das schneller machen kann, weil die Rechtsgrundlagen schon da sind.
Und ihr das Dossier entziehen?
Ja, natürlich.
Wie du sagst, sie löst das Problem nicht.
Sie löst das Problem, sie will es auch nicht. Sie hat an der Medienkonferenz gesagt, ja, natürlich müssen wir dann nicht für so Gaskraftwerke, müssen wir dann in die Kantone wieder abstimmen und in der Standortgemeinde und so. Das wird nicht funktionieren. Und dann, ich meine, muss man halt einsehen, die Energiestrategie ist komplett gescheitert. Und das hat man damals gewusst. Man hat gewusst, wir machen uns von mehr Import abhängig. Und ihr seid dafür gewesen, der Kollege Dobler hat richtig gestimmt, ist noch nicht in der Politik gewesen, aber seine Partei ist dafür gewesen, oder? Und ich meine, da muss man einsehen, alle Voraussetzungen, die man uns dort erzählt hat, stimmen nicht. Dass man weniger Strom braucht, dass alles gut kommt mit Solar und mit Wind, das stimmt einfach nicht.
Also im Moment ist ja vor allem der Punkt vom Import, ist, glaube ich, der entscheidende, oder? Genau. Die Energiestrategie hat sehr, sehr wesentlich darauf basiert, dass wir fähig sind, im Winter Strom zu importieren, wenn wir selber nicht so schnell sind mit dem Ausbau von der Erneuerbaren. Und das ist einfach in meinen Augen wirklich eine naive Annahme gewesen, Judith.
Also ich sage es wie nochmal, wir haben eigentlich die Kapazität und die bauen wir nicht aus. Das, was du sagst, die Energiestrategie hat nicht gestimmt, wir sind naiv gewesen, etc., die Annahme ist von uns immer gesehen, wir müssen erneuerbaren Strom produzieren. Mhm. Und wir haben das nicht gemacht. Ich meine, die Projekte, 20 Jahre später sind die Projekte immer noch nicht umgesetzt. Weder auf privater Basis noch die grossen.
Das hätte man ein bisschen vorausgesehen, weil man hat da schon gewusst, dass man nicht mehr als etwa ein Windrad kann bauen pro Jahr. Und man hat gesagt, wir brauchen 800 für die Energiestrategie. Und jetzt sieht man, es gibt halt einfach wahnsinnig viele Einsprachen gegen die verschiedensten Technologien, wir haben ja das bei der 5G auch, das hätte man ja eigentlich können sehen.
Also die Energiestrategie oder das Abstimmungsbüchlein ist einfach falsch gewesen, oder? Das Problem ist, man ist davon ausgegangen, der Stromverbrauch nimmt bis in 2050 einfach nicht zu. Und jetzt weiss man, oder alles, was irgendwie CO2-Neutralität fördert, Wärmepumpe, was total sinnvoll ist, elektrische Mobilität, fördert den Stromverbrauch, oder? Und jetzt weiss man, hey, wir werden in 2050 30% mehr Strom brauchen, wir haben auch eine Zuwanderung, oder? Und jetzt eigentlich eben die gescheiterte Strategie, die einfach falsch gewesen ist, jetzt leiden wir unter dem. Mhm.
Noch eine kleine Reminiszenz. Ich meine, Doris Leutert hat uns gesagt, auf Frage von einem Journalist, woher kommt denn im Winter der Strom, hat sie gesagt, ja, Deutschland liefert uns schon. Und heute ist es genau umgekehrt. Deutschland fragt in der Schweiz an, ob wir ihnen im Winter Strom liefern. Und es ist völlig eine falsche Strategie und die Konsequenz müsste sein, und wir haben ja höhere Subventionen gesprochen für Solar und für Wind und so weiter. Und es wird trotzdem nicht gebaut, weil es sich trotzdem nicht rechnet und es trotzdem nicht funktioniert. Darum, jetzt ist die Frage, more of the same oder mittel- und langfristig halt sich überlegen, was eine bessere Strategie ist. Und dann kommen wir zu einem massiven Ausbau von der Wasserkraft, wir kommen zu Gaskraftwerken und wir kommen zum Streichen vom Artikel 12 Energiegesetz, wo Atomkraft auf alle Zeiten verwendet
wird. Ja, gut, also wie kann jetzt der Artikel 12 und Atomkraft, Entschuldigung, unser unmittelbares Problem und
die
Strommangellage lösen? Ja. Die Technologie ist nicht parat, wir haben keine Investoren und wir reden über irgendwelche Nebelpetarden, damit wir einfach jetzt der Solarenergie aus dem Weg können gehen, oder? Solarenergie ist morgen auf dem Dach. Die produziert sofort Strom. Und ich komme da mit irgendwelchen AKWs, wo ich muss sagen, aber das Judith, löst nicht ein einziges Problem.
Judith, also ich bin überhaupt kein Gegner von der Solarenergie, aber du musst natürlich sehen, die Solarenergie ist, Gegner sagen das ein bisschen bösartig, ist Flatterstrom. Das hast du nicht immer. Und da musst du immer eine Alternative gleichzeitig haben. Und wir müssen jetzt nicht unbedingt diskutieren, ob man längerfristig vielleicht von dem Technologieverbot gegen Kernkraft wieder wegkommen. Ich finde, das muss man wirklich diskutieren. Aber bleiben wir schnell beim Winter, der jetzt kommt. Also ich finde es übrigens nicht so dramatisch, weil wir werden auch in der Lage sein, um unseren Energieverbrauch abzuschrauben. Es ist einfach blöd. Also, wir werden halt müssen sagen, jetzt stellen wir die Heizungen ab auf 20 Grad, jetzt ziehen wir einen Pulli an. Die Industrieteile, die nicht dringend produzieren müssen, die müssen sparen. Das kann man wahrscheinlich schon organisieren. Es ist einfach ein bisschen peinlich für ein Spitzentechnologieland in der Schweiz.
Kommen wir zu den unmittelbaren Massnahmen. Ich hoffe, wir finden da eine Mehrheit. Oder? Es gibt ja so viele gute Projekte oder, für den Ausbau von Stauseen, für Windrädli oder auch für Solaranlagen. Und die sind ja immer mit dem Beschwerderecht ja eigentlich bekämpft worden. Und jetzt läuft ja die Diskussion, dass man eigentlich eben solche Projekte, oder, weil sie von nationaler Stromversorgungssicherheit von grosser Bedeutung sind, dass man die eigentlich, wie sagt, mit identifiziert die und sagt, hey, zu einem gewissen Prozentsatz können wir die Probleme lösen. Und die tut man nachher beschliessen, oder? Dass eigentlich gewisse Rechte für Einsprache enthoben werden. Und das ist etwas absolut zentral, weil ich kann nicht verstehen, oder jetzt bei den Stauseen, dass man nachher das, ist ja klar, oder wenn das Wasser höher ist, gibt es weniger Lebensraum für Tiere. Aber ich meine, schlussendlich brauchen wir auch den Strom und Wasserkraft. Das ist einfach viel der bessere Weg als andere Varianten. Und das müssen wir sofort beschliessen. Also, und da hoffe ich auch, dass die GLP da mitmacht, bei denen.
Das kommt bald ins Parlament.
Also das ist eigentlich unbestritten, dass Wasserkraft muss ausgebaut werden in unserem Land. Wir haben den Schutznutz.
Ja, also ich meine, es gibt ja
die verschiedensten Stauwurzeln. Das ist ja Protest.
Wir sehen ja einfach die Proteste gegen, sagen wir, gegen Grimselstaumur.
Ja, sie sind mir bekannt. Wir haben einen Schutznutzkonflikt, oder? Und wir haben auch ein Schutzbedürfnis, aber wir sind tatsächlich jetzt an einem Punkt, wo man muss sagen, jetzt muss man das fallweise anschauen. Jetzt das völlig absprechen von der Recht fände ich sicher auch nicht das Richtige. In der Schweiz haben wir natürlich auch Zielvorgaben in der Regulierung. Schaffen wir normalerweise mit Ziel und nicht mit Massnahmen. Erst wenn die Ziele nicht erreicht können werden, dann muss man halt mit den Massnahmen ein bisschen anschrauben. Und wir sind mittlerweile schon auch der Meinung, also dass gewisse Widerstände einfach widersinnig sind. Auch durch die Vogeldiskussion und Windräder. Also die armen Vögel, die fallen so vielen anderen Elementen zum Opfer als Windräder. Und da muss man halt einfach schon langsam schauen, dass man da den Konflikt löst.
Ich mache schnell ein Beispiel. Ich habe auf meinem Dach habe ich eine 25 Kilowatt Anlage. Ist noch lustig übrigens. Ich hätte eigentlich über 30 Kilowatt können machen. Aber ich habe nachher nicht drüber gehen, weil ich dann als Kleinkraftwerk gegolten hätte. Und nachher hätte müssen, wegen Regulierungen, wäre es kompliziert, was also völlig idiotisch. Und ich meine, wenn ich die Stromproduktion anschaue, ich meine, ich bin über das ganze Jahr bin ich 130% selbst versorgen. Aber einfach von November bis März mache ich einfach keinen Strom. Dann, wenn die Schweiz am meisten Strom braucht, ich habe keine Chance, meine Wärmepumpe mit meinem eigenen Strom im Winter zu betreiben. Und das ist halt einfach ein grosses Problem. Oder? Und wenn man jetzt zubaut, ja, Solarstrom, ja, es entlastet natürlich während diesen Zeiten, wo die Sonne scheint, aber einfach, es ist einfach auch nicht die Lösung. Also eben, das müsst ihr auch sehen. Es ist jetzt, Solarzellen sind jetzt nicht, auch abgesehen davon, dass man nicht so schnell kann Solarzellen bauen, oder? Wir haben im Moment eh das Lieferkettenproblem. Alle Handwerker sind überlastet, also.
Genau. Die Gaskraftwerke anwerfen, ja, wo man
genau. Das ist ja, die drei. Zeichnet sich ja ein Konsens ab, oder sehe ich das falsch?
Nein,
es ist natürlich sehr umstritten. Du stossest wieder CO2 aus, jetzt tust du fossile Energien plötzlich wieder anfangen zu verbrennen. Es ist natürlich eigentlich ein Irrsinn, aber es ist die einzige Lösung.
Es ist die Folge von der Energiestrategie, oder? Man hat sich auf einen Import verlassen und es ist damals schon klar gewesen, dass der Import gefördert ist, oder? Wir haben zu wenig interne Energieproduktion, das hast du auch gesagt. Und ja, in dieser Situation sind wir.
Aber gut, die Katze beißt sich doch ein bisschen in den Schwanz. Oder wenn man sagt, ja, wir haben das Gasproblem und wir haben das Stromproblem und wir lösen das Stromproblem mit dem Gas. Ja. Wir schaffen hier unlösbare Konflikte und wir müssen halt einfach schon ein bisschen schauen, dass unsere Lösungen nicht neue Probleme schaffen. Ja, und das Gaskraftwerk fürs Unmittelbare, oder? Wenn man Gasreserven hat, das ist wirklich, hat man ein paar Tage Strommangel an, kann man das lösen. Aber Das ist nicht fundamental und nachhaltige Lösung. Das verschärft ja unsere Abhängigkeit vom Gasimport.
Gut, die 440 Quadratkilometer Solarpanels, 35.000 Fußballfelder Solarpanels, wo ihr vorschlägt, die lösen natürlich das Problem auch nicht nachhaltig, oder? Und wir sind auch abhängig von
irgendwas. Also reden wir vielleicht noch ganz kurz über das, oder? Sagen wir, mittel- bis langfristig ist dann in deinen Augen die Energiestrategie na machbar, weil es hat jetzt viele Beobachter gegeben, auch Experten, die gesagt haben in den letzten Wochen, diese Strategie ist gescheitert.
Ich weiss nicht, wie politisch belastet das ist. Wir haben natürlich innerhalb von unserem Kreis auch Spezialisten und das tönt ganz, ganz anders. Die sagen, wir haben genug Flächen in der Schweiz, um unsere Solarproduktion abzudecken. Einfach, es ist eine Sache, darüber zu reden und es ist eine andere Sache, das zu machen. Und im Moment scheitert es einfach am Machen. Und wenn etwas gescheitert ist, dann ist es die Umsetzung.
Marcel, was würdest du machen, mittel- bis langfristig?
Ja, also ich meine, es ist für mich unbestritten, dass Solarzellen eine gute Sache sind und dass man die privat ausbauen kann. Aber ich finde es einfach eine Illusion, dass jetzt einfach der Staat, oder, ich muss sagen, jetzt die Solarzellen können eine Amortisation von 15 Jahren, oder, und das Geld musst du jetzt zahlen. Und es sind einfach gewaltige Investitionen und viele Leute haben das Geld nicht. Und dann einfach zu sagen, ja, der Staat muss jetzt das zahlen, das finde ich schon ein bisschen schwierig. Und ich glaube, es ist einfach auch sinnvoll, dass man das, wirklich verteilen auf verschiedene Produktionen. Ich meine, heute muss man korrigieren, oder? Wir haben irgendwie 1-2% Elektroautos. Und jetzt, bei dem Gegenvorschlag bei der Gletscherinitiative soll ja bis 2040 57% CO2-neutral sein. Ich habe keine Ahnung, wo der Strom herkommt. Nicht nur die Stromproduktion, sondern auch infrastrukturmässig der Kupfer im Boden. Es gibt riesige Probleme, Infrastrukturprojekte, wo, also auf gut Deutsch, einfach irgendjemand muss das zahlen, wenn man das macht, die Ideologie. Und das wird einfach massiv kosten. Also der Energiepreis wird zunehmen. Also, und dann stellt sich halt eben die Frage, welche Stromproduktion ist dann auch zahlbar für die Leute? Schlussendlich ist nicht Solarstrom die Lösung, sonst tut eben ein Portemonnaie weh, oder?
Oder das Projekt, das jetzt aufgelobt wird, oberhalb von Gondo. Oder? Ich meine, der hat uns, wo wir ihn gefragt haben, hat der Mediensprecher von denen gesagt, ja, also er gebe zu, sein Projekt lohne sich nur, wenn 60% vom Staat querfinanziert wird von den Investitionskosten. Das bei einem jetzt schon hochsubventionierten Projekt. Ich meine, dann ist klar, warum die Umsetzung scheitert. Weil sich's nicht rechnet. Und ich finde, eine saubere Kosten-Nutzen-Analyse müssen wir halt schon machen, oder? Und wenn man es dann ausrechnet, was das bedeutet, dann kostet die Anlage dort mehr als ein teures Kernkraftwerk. Sorry.
Gut, aber wir wissen ja, wie sich der Solarstrompreis entwickelt hat, oder? Der ist extrem oben runtergekommen, wenn man jetzt die Historie anschaut. Wenn die Nachfrage anzieht, dann kommt auch der Strom oben an. Wenn die Produktion angekurbelt wird, dann nützt das etwas. Wir sind halt einfach sehr, sehr langsam auf deren Entwicklung. Wenn wir jetzt wirklich, ich sag, wir haben einfach Verzug leider verursacht, ja. Hätten wir vor 10 Jahren die Weiche gestellt, wäre jetzt auch der Solarpreis an einen anderen Ort.
Der Solarpreis gilt ja für 24 Stunden, aber die Sonne scheint ja nicht immer. Also das ist eigentlich schon, oder, wegen dem Speicher halt ein kleines Problem. Ja,
also das haben wir gar nicht angesprochen, aber das ist natürlich ein riesen Problem. Und du kannst nicht einfach so tun, als sei das kein Problem. Also das
es
kostet
eins.
Nichts, oder? Es ist wahnsinnig teuer, oder?
Gut.
Also das Thema von der Stromversorgungssicherheit ist ja erstes Problem wurde, wo man die 15-Minuten-Analyse gemacht hat, oder? Wo man summiert hat über Tage, ist dann kein Problem gewesen. Und wenn man gesehen hat, alle 15 Minuten, wie die Situation ist, ist es auf einmal nicht mehr aufgegangen.
Gut, machen wir einen Punkt. Machen wir das nächste Thema, weil das Thema, das werden wir immer und immer und immer wieder diskutieren. Das ist ein Riesenthema. Aber neu ist, dass die FDP das Migrationspapier verabschieden will, und zwar mit Verschärfungen. Im Wesentlichen geht es, glaube ich, darum, dass Leute, die illegal in der Schweiz sind, dass man die ausschafft und dass man die reine Wirtschaftsmigration versucht zu beschränken oder zu verhindern. Und da fragen sich jetzt ein Haufen Beobachter, ist das ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern das ist Wahlkampf, oder? 2023.
Na, finde ich überhaupt nicht. Also eben die FDP ist immer eingestanden für eine harte, aber faire Asyl- und Migrationspolitik. Und ich meine, das ist natürlich schon das Problem, wenn du abgewiesene Asylentscheid, wenn nachher Kantone das nicht durchsetzen und die möglichen Rückführungen nicht durchführen. Oder jetzt ein Beispiel vom Kanton Watt. Der André Silberschmidt hat es im Interview gesagt, da geht es um Algerier und Marokkaner. Wenn es zumutbar ist, dass man die rückführt, dann müssen einfach Kantone eigentlich ihren Job machen. Und darum ist gesagt worden, es soll Sanktionen geben, wenn Kantone sollen weniger Geld bekommen.
Aber das erinnert mich ja, das ist ja eigentlich die Idee von der Durchsetzungsinitiative. Und das hat ja die SVP wählen. Und da hat man also einen riesen Lärm gemacht, das können wir nicht machen und das sei hart und so. Und jetzt kommen die irgendwie 2 Jahre später und sagen es gleich.
Ja, das ist ein Missstand und wenn jetzt das andere auch findet, dann können wir gerne zur Mehrheit helfen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist noch halt im Familiennachzug. Oder wenn du halt dann Leute aus dem Ausland nachziehst und dort das Risiko besteht, oder es gibt ja sehr hohe Scheidungsraten und einfach Zuwanderung in unser Sozial, in unser Sozialwerk sind das Problem und dort muss halt wie Integrationsvereinbarungen geben. Und, oder, das ist einfach ein Problem, wenn du einfach, ich sage jetzt das als Beispiel, eine thailändische Heiratest und nachher nach zwei Jahren dich scheiden lässt und nachher weiss man einfach irgendwie 90% von denen werden nachher so, im Sozial landen, dann muss man etwas dagegen machen und ich finde die Einwände sind völlig berechtigt. Und die
Frage ist eben ein bisschen, es ist noch interessant jetzt im jetzigen Zeitpunkt, weil wir haben jetzt 55'000 Leute aus der Ukraine als unbestrittene echte Flüchtlinge im Land. Jetzt kann man eigentlich, man kann zwei Ansichten vertreten. Also jetzt ist sicher nicht der Moment, wo man die Asylpolitik verschärfen muss, weil jetzt muss man sich um die Ukrainer kümmern. Oder man sagt ja nein. Jetzt zeigt sich natürlich, dass die Missstände sowieso schon lange Missstände sind und jetzt muss man die auch anpacken.
Ja, also die Asylanten müssen ja alle paar Jahre für den Wahlkampf anheben. Das beelendet mich. Ich nehme jetzt zur Kenntnis, dass die FDP auch auf den Zug aufsteigt mit dem Zitat «Wir wollen diese Frage nicht der SVP überlassen». Habe ich so gelesen, lasse ich so im Raum stehen. Ich glaube, da muss jede Partei für sich selber stehen. Was Tatsache ist, wir haben ja alle Gesetze. Alles, was gefordert wird, ist ja da, oder? Wirtschaftsflüchtlinge werden abgewiesen, abgewiesene Leute sollten ausgeschafft werden. Ich sehe nicht, worin da eine politische Position besteht. Am Schluss, was gefordert wird, ist die Umsetzung, einmal mehr, dass die Kantone ihrer Pflicht nachkommen. Das ist nicht eine Frage vom Parlament, das ist keine Parteipolitik, das ist eine Frage von der Exekutive. Die FDP hat die meisten Exekutiven, sitzt in den Kantonen. Und ich frage mich einfach, wieso macht ihr ein Positionspapier? Redet doch einfach mit euren Regierungsräten und dann erledigt ihr das Problem.
Also ich, oder jetzt das einfach so als abzutun, als ja, es ist jetzt bald Wahlkampf und darum bewirtschaften wir das Problem mit. Ich meine, das ist völlig falsch, oder? Gerade bei Migrationsströmen oder Zuwanderung geht es ja um Solidarität und auch ums Verständnis von den Bürgerinnen und Bürgern.
Aber die Masse, jetzt musst du schon Antwort geben. Sie hat dich gefragt, eure Regierungsräte, könnt ihr etwas machen?
Ich weiß, ja, also jetzt hat es gerade zwei neue gegeben, oder? Der Frédéric Borloo und Isabelle Moret. Und ich hoffe, dass sie das durchsetzen. Isabelle Moret übernimmt die Wirtschaft. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Der Frédéric Borloo, ich bin nicht sicher, welches Departement das er braucht. Aber ich zähle auf sie. Aber sie sind jetzt sehr neu. Aber ich hoffe, jetzt im Kanton Watt ändert sich etwas.
Also, aber das ist doch keine politische Position, sagen die Regierungsräte, sollten ihren Job machen.
Also, ich meine, das ist ein Problem. Also, ich meine, schlussendlich, wenn ein Problem besteht, braucht es ja einen Druck. Und wenn wir von Bern aus können, mit Sanktionen Druck machen auf die Regierungen, dass sie ihren Job machen, ich meine, das ist doch völlig sinnvoll. Oder? Und ich meine, jetzt einfach sagen, ja, ihr habt viele Regierungsräte, es kommt ja immer noch darauf an, wer ist in welchem Departement, oder? Du hast ja vorher auch gesagt, zum Aruga soll in ein anderes Departement. Es ist halt schon noch entscheidend, wer wo ist, in welcher politischen Frage.
Dominik, beobachtest du so die ganze Zeit?
Ich beobachte einfach zwei Sachen, oder? Erstens, ich meine, das Thema ist sicher ein bisschen Wahlkampf und das ist auch eigentlich auch legitim. Aber interessant ist, dass ihr, wenn die SVP so Vorstöße macht im Parlament, stimmen die nämlich nie zu, oder? Das letzte bei dieser parlamentarischen Initiative von Merado, oder mit den Leuten, die über ein sicheres Drittland kommen und so, dann machen die nie mit, oder? Und das Zweite, was mir auffällt in dem Papier, ich meine, der grössere Teil von der Zuwanderung kommt über Personenfreizügigkeit und dort machen die auch nie etwas. Die Diskussion, dass wir mal 10 Millionen Leute werden haben in dem Land und wo die wohnen und wo die leben und wo die arbeiten, und wie viel Energie die brauchen, wie viel Infrastruktur und wer das zahlt, das machen die auch lieber nicht, auch in dem Papier.
Ist so. Da hast du völlig recht. Und ich meine, es ist wie, oder? Ein gewisses Maß an Zuwanderung vertreibt. Mhm. Und wenn es dann einfach wirklich viel mehr ist, also ich meine, jetzt, die Frage ist jetzt, bei der Ukraine ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die wirklich wieder zurückgehen, das ist ja anders, zum Beispiel bei Eritrea oder anderen. Und das ist dann nur vorübergehend. Und jetzt die 50'000 Flüchtlinge, das sind gewaltige Kosten. Und ich meine, die Kosten muss ja irgendjemand tragen. Und das führt dann einfach auch zu Druck in den Gemeinden, in den Kantonen und die Solidarität leidet. Und darum ist es wichtig, dass man Also das wegen der Zuwanderung. Also ich meine jetzt bilaterale und das Verhältnis zu der EU ist natürlich jetzt ein schlechter Moment, um mit Zuwanderung wieder zu kommen.
Muss man also sagen. Wenn ich kann das natürlich absolut nachvollziehen, was du sagst. Und übrigens bin ich der Meinung von Dominik, man darf auch Wahlkampf machen mit dem Thema. Ich finde das nicht so schlimm. Was mir auffällt, ist, ich habe das Gefühl, die Partei geht ein bisschen neuer Kurs. Und das hat vielleicht auch mit dem Präsidenten zu tun. Und vielleicht mit dem, ich weiss nicht, mit dem André Silberschmidt zu tun. Der hat ja das Dossier unter sich. Sehr ein junger Nationalrat. Das nimmt mich noch wunder, oder? Verändert sich auch die Partei mit neuen Themen?
Ja, also das muss die Partei selber beantworten. Ich bin bei den Grünliberalen. Wir haben einen sehr klaren Kurs. Ich glaube, das haben wir auch gezeigt. Und ich glaube nicht, dass wir können unter dem Vorwand Solidarität uns von Asylanten entsolidarisieren. Also das ist ein Ausspielen von einer Asylantengruppe gegen die andere Asylantengruppe.
Ich halte das nicht für zielführend. Das sind Missstände, die nicht dem ursprünglichen Asylgedanken entsprechen. Wir sehen jetzt, was der ursprüngliche Gedanke ist. Das sind jetzt Ukrainer, die in einem Krieg sind. Aber es sind nicht Wirtschaftsmigranten. Und Leute, die illegal da sind, die müssen wir versuchen.
Aber gegen das ist gar nicht einzuwenden. Aber für das haben wir, gibt es ja Gesetze. Ich sehe jetzt nicht, wo wir als Parlament jetzt hier noch sagen können, das ist weder in unser, die Entscheid werden vom SEM getroffen, ist jemand ein Flüchtling oder ist er kein Flüchtling. Zu diesem Gesetz stehen wir. Wir verlangen keine Verschärfung, wir verlangen keinen laschen Umgang, aber nochmal, es ist wie gar nicht am richtigen Ort angesiedelt. Ich sage halt einfach, am Schluss gefördert man mit so einem Narrativ Solidarität gegenüber allen Geflüchteten. Das ist völlig unerheblich, ob die jetzt aus der Ukraine kommen oder aus Syrien, auch
Das ist sehr theoretisch. Also, mit so einem Narrativ, ich weiss nicht. Die Leute sehen einfach, dass Asylbewerber rumhängen, an den Bahnhöfen. Und, ja, der
ja, oder sie sehen, oder sie sehen, dass es nicht drauf ankommt.
Also, ich glaube, das prägt vor allem, die Stimmung in der Bevölkerung.
Also, ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal an einem Bahnhof gesehen bist. Ich sehe dort keine Asylanten, die rumhängen. Ja, irgendwie sind wir nicht in der gleichen Bahnhöfe unterwegs.
Was auch die Leute sehen, ist, dass es nicht drauf ankommt, ob dein Asylgesuch durchkommt oder nicht. Du kannst in beiden Fällen in der Schweiz bleiben. Und zwar relativ lang. Vorläufige Aufnahme oder Schutzbedürftigkeit oder irgendwie so. Oder Non-Refoulement-Prinzip und so weiter. Also es spielt gar keine Rolle. Der Asylbegriff macht zwar ein riesen Verfahren, aber am Schluss bleibst du da. Und das sehen doch die Leute. Das geht man auch in den Zahlen. Und ich glaube dort, ich meine, da machen die natürlich, ihr schaut einfach nicht an, oder? Und du hast vorher auch gesagt, sie sollten zurückgeschafft werden. Du weisst offenbar, dass sie nicht zurückgeschafft werden. Was soll man denn machen? Ich meine, sie sagen wenigstens, man muss etwas machen.
Okay, dann sage ich auch, man muss etwas machen. Ich glaube einfach nicht, dass wir mit dem irgendein Problem lösen. Letztendlich, oder wir haben 150, 160.000 Geflüchtete in der Schweiz. Ein grosser Teil davon ist eigentlich integriert. Die haben halt irgendwo schon eine Stelle und eine Lehrstelle gesucht, etc. Aber was du machst, Reto, ist, sie hängen in den Bahnhöfen umeinander. Das sind jetzt die sexy Geschichten, die ihr jetzt verkaufen wollt. Ich sage, die hängen nicht in den Bahnhöfen umeinander. Das stimmt einfach nicht.
Ja, dann sehen wir die Bahnhöfe in dem Fall anders als du. Einverstanden, das ist nicht unbedingt repräsentativ. Aber ich bin auf das gumpet, weil du gesagt hast, du hast da erzählt von einem Narrativ und was der Eindruck bei den Leuten den prägt. Und ich glaube, es prägt den Eindruck von den Leuten sehr stark, ob wir das Gefühl haben, wir haben Leute, die wir integrieren können, oder ob wir einen Haufen Leute haben, die irgendwo im Zwischenbereich verschwinden und einfach nicht ausgeschafft werden, obwohl sie sollten ausgeschafft werden.
Ja, aber weisst, da hast du recht. Es gibt vielleicht Leute, die sind einfacher zu integrieren als andere, aber das hat eben mit einem politischen Willen zu tun. Wir sind offensichtlich alle der Meinung, dass man die Ukrainer integrieren könnte. Aber die anderen, die wollen wir eigentlich nicht wirklich integrieren. Und also, was ich sage, ist, dass das Ausspielen von einer Asylantengruppe gegen die andere, das ist doch einfach nicht gut. Ich sehe auch nicht, wohin das
guter
führt.
Punkt, interessant, wichtiger Punkt, ja.
Ja, weißt du, oder, ich meine, es gibt einfach Zahlen, oder zum Beispiel bei den Eritreern ist es einfach so, dass die nach 5 Jahren, wenn die da sind, sind über 80 oder 90%, sie arbeiten einfach noch nicht, oder? Die sind nicht da angekommen zum Arbeiten, oder? Hat auch ein Thema mit der Bildung zu tun, aber die wollen sich nicht integrieren, oder? Und da kann man nicht sagen, ja, wir integrieren die nicht. Aber ich möchte schnell etwas sagen.
Darf ich schnell eine kleine Anekdote einfügen? Weil das vorher ist vielleicht ein bisschen salopp gewesen, was ich gesagt habe. Aber ich bin mal eine Woche in Eritrea gewesen. Fürs Fernsehen und an einer Reportage dreht. Ich kann dir sagen, das ist ein Land, das zu 75% Agrarwirtschaft macht. Und zwar so, wie wir es im Mittelalter gemacht haben, mit Pflug und Ochs. Und das kannst du nicht vergleichen. Ich habe die letzte Woche mit Ukrainerin geredet, Flüchtlinge, mit ihren Kindern. Die hat einen Verlag geleitet in der Ukraine. Die hat mich gefragt, ob sie im Verlag gewesen arbeiten in der Schweiz. Das sind schon, man muss es schon ein bisschen differenzieren, aber ich habe die unterbrochen.
Ja, du hast vorher den Präsidenten und die FDP angesprochen, hat mir uns verändert. Ja. Und eben jetzt der Begriff hart, aber faire Asylpolitik, das war ja von Philipp Müller gewesen.
Ja, das ist ja
jetzt völlig verändert. Das ist nicht neu. Und ja. Jetzt geht das Thema von der Sicherheit mit der Armee, da hat der Thierry hat das hervorragend gemacht und das Thema aufgenommen, ein Thema von der Stromversorgungssicherheit, und jetzt gibt es ja eine Inflation von 2,5%, die sogar noch höher sein könnte als nächstes Jahr, und das sind sicher Themen, die wir als FDP können punkten, und ich finde eben, der Thierry und auch seine Leute machen einen super Job, mit kleinen Ausnahmen, eben, dass der eine Satz in der Rundschau gefehlt hat, dass er sich distanziert von diesen Aussagen vom Chat, aber
ja, ich schaue die Rundschau nicht mehr so häufig wie da, wo ich sie noch moderiert habe.
Nein, das ist jetzt ganz schön. Es bleibt noch das FDP-Logo im Hintergrund.
Ja, ich würde sagen, machen wir da einen Punkt.
Das ist ein Schlusskatz, um
das
was
ihr macht. Zu meinem Präsidenten ein bisschen loben, oder?
Und gehen wir zu unserem dritten Thema. Und da geht es ums Sexualstrafrecht. Das ist im Ständerat vor allem ein Thema gewesen, jetzt in der abgelaufenen Session. Vergewaltigung soll neu definiert werden. Es gibt verschiedene Ansätze. Nein heisst nein. Das heisst, es braucht nicht mehr die Gewalt oder die psychische Nötigung, wenn eine Frau keinen Sex will, sondern sie muss signalisieren, dass sie das nicht will. Und wenn man dann trotzdem mit ihr Sex hat, ist das eine Vergewaltigung. Nach neuer Definition. Das ist so quasi ein bisschen salopp oder laienhaft formuliert. Nein ist nein. Es gibt aber auch noch die andere Forderung, die bis jetzt keine Mehrheit gefunden hat, nämlich, dass eine Frau oder der Sexualpartner besser gesagt, explizit müssen ja sagen. Es gibt sogar Leute, die sagen, ihr müsst etwas unterschreiben, was, glaube ich, ein bisschen an den Haaren herbeizogen ist. Aber es sind schon zwei unterschiedliche Ansätze, Judith.
Ja, also was man muss vielleicht erklären, dass das Element von der Nötigung wegfällt, das ist eigentlich unbestritten, oder? Das ist so vorgesehen und da gibt es eigentlich keinen Meinungsunterschied. Der Meinungsunterschied besteht nur, man muss warten, bis etwas passiert und jemand Nein sagt, oder muss man einfach fragen, du,
bist du
hast Lust, willst und auf ein Ja warten. Und aus meiner Sicht ist es klar, das hat jetzt mit dem Unterschrift und so, das finde ich immer ein bisschen Effekthascherei, zu sagen, ja, müssen wir jetzt eine App installieren, das geht wirklich nicht um das und mir geht es auch überhaupt nicht um die Beweislastumkehr. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man das festhaltet und jetzt nicht den Männern den Eindruck gibt, sie kommen unter den Generalverdacht. Es geht jetzt auch nicht um die Männer. Mir geht's doch einfach um die Selbstverständlichkeit, dass ich einfach gern selber entscheide. Also bei allem anderen, wo es eine Art wie eine Grenzüberschreitung gibt, fragt man doch vorher. Dass also sogar im Restaurant, bevor ich jemandem eine Pommes frites aus dem Teller klaue, sage ich, hey, darf ich eins?
Also du
oder?
Willst gefragt werden?
Natürlich will ich gefragt worden.
Explizit.
Das ist explizit oder auch, man kann das natürlich auch ein bisschen intimer. Oder ich glaube, in einer sehr routinierten Paarpartnerschaft geht man dann vielleicht nicht ganz so explizit vor. Aber es ist doch einfach eine Selbstverständlichkeit, dass man gefragt wird. Das ist bei jedem materiellen Gut auch der Fall. Also ich sage jetzt mal, wenn dein Auto nicht abgeschlossen ist, dann steige ich nicht einfach ein und fahre davon, oder? Und warte, ja, wenn es ihm nicht passt, sagt er dann schon nein. Sondern es ist wie klar, und das Selbstverständnis in der Gesellschaft implementieren, das scheint mir schon ein
Also wärst du eigentlich für die Minderheitsversion?
Ich bin ja. Nur ein Ja ist ein Ja.
Genau. Aber siehst du das auf gut Deutsch immer, wenn man eigentlich nicht fragt, und das Ja nicht abholt, ist es eigentlich eine potenzielle Vergewaltigung. Und dann ist auch noch das Problem, dass ja eigentlich, es gibt keine Beweisbarkeit. Also, ich meine, es ist ja immer Aussage gegen Aussage. Ja. Und du kannst ja dann nicht belegen, dass jemand Ja gesagt hat. Und dann bist du nachher eigentlich wirklich beim Schreiben und beim Blatt Papier im Schlafzimmer. Also, ich bin jetzt seit 20 Jahren mit meiner Frau zusammen. Und eigentlich kannst du dich ja beim Ehestreit nur dagegen schützen, wenn du das dokumentierst. Gestern war im Blick ein Artikel von einer Ehestreitigkeit, wo sich jemand scheiden lassen hat und die Frau hat ihm wollen, eine Vergewaltigung anhängen, und er hat das mit Videoaufzeichnung, also mit Tonaufzeichnung, können belegen, dass das nicht so gewesen ist. Aber es bringt uns halt schon dann ein Problem, wenn es Ehestreitigkeiten gibt, dass es einfach keinen Beweis gibt. Und ich finde einfach, in meinem Schlafzimmer hat der Staat nichts verloren. Und, es ist ja schon irgendwie absurd, dass immer das Ja muss abholen. Also wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, dass meine Frau nackt neben mir ist, und ich sie dann noch muss fragen, ob sie jetzt einverstanden ist, und nur dann würde ich mich korrekt verhalten. Aber jetzt sagst du sicher, ja, bei Ehe gilt es natürlich nicht, aber was nützt denn eine Gesetzesanpassung, wenn es für Eheleute nicht gilt? Also ich verstehe es nicht wirklich.
Okay. Das mit dem Beweis, wo du dargestellt hast, das hast du auch bei der Nein-Lösung.
Ich glaube, die beiden Sachen sind nicht so weit auseinander nicht. Weg. Aber der Punkt, ja. wo auch ein Josic, oder ein Strafrechtsprofessor, Ständerat Josic Zürich, SP, sagt, es ist schwieriger zu beweisen, etwas, wo ein nicht vorhandenes Ja ist, schwieriger zu beweisen am Schluss, ganz praktisch im Strafprozess, oder? Als ein Nein, ich habe Nein gesagt und er hat es trotzdem gemacht. Das weiss ich nicht, aber sonst glaube ich auch, sie sind ganz weit weg voneinander.
Ich habe ein sehr interessantes Interview gelesen von einer Strafrechtlerin, die gesagt hat, wichtig ist ja, was kreieren wir für ein Gesetz, wie ist das nachher vor Gericht, oder was du ein bisschen angetönt hast. Und sie sagt, die beiden Modelle sind am Schluss vor Gericht gar keinen grossen Unterschied.
Genau.
Weil es gibt eigentlich, man muss eigentlich davon, und das ist ja, das wäre ja irgendwo auch vernünftig, es muss, du musst auch spüren. Und das kann auch nonverbal sein. Das, also sie hat es dann konkret gesagt, oder wenn du deine Unterhose wieder raufziehst und dich und so machst, dann ist, glaube ich, klar, dass du das nicht willst. Aber wenn du mit Küssen oder mit Umarmung reagierst, dann ist es ein Ja. Ohne dass du sagst, ohne dass ich dich muss fragen, Judith, willst du?
Also
du
ein sagst, Ja kann auch nonverbal sein, ja, das muss man
das
natürlich sagen.
Das sogenannte Konkludent, oder?
Und weisst, Marcel, bei allen anderen materiellen Gütern würdest du Nein-Lösung nicht akzeptieren. Also wenn wir jetzt das Strafrecht würden dahingehend ändern, dass ich eigentlich von dir das Portemonnaie darf wegnehmen, solange du nicht Nein sagst, dann würdest du dich mit Hand und Füßen dagegen wehren. Weil das ist ein Selbstverständnis, das ist verankert in unserem Strafrecht. Aber auch dass ich nie, wenn jemand in dein Haus reinjumpelt, dann muss zuerst fragen. Und der Hausfriedensbruch erfolgt nicht erst, weil du kein Nein sagst, sondern also vom Moment weg, wo man reinjumpelt. Aber das Eindringen in einen fremden Körper, das ist eigentlich wie okay, auch ohne Ja. Und das ist eigentlich das, was wir ändern wollen.
Ja, warte, ich will wissen, was er zu dem sagt.
Also für mich ist das jetzt auch nicht vergleichbar, wenn man ein Portemonnaie stellt. Und ich meine jetzt gerade Beziehungen oder das zwischenmenschliche Zusammenleben, das ist ja etwas anderes. Da gibt es ja viele Formen von Einwilligung. Und dann das explizite Ja abholen. Das ist für mich völlig praxisfremd.
Ja, das ist doch der Punkt. Also, bist du der Meinung, dass man explizit ein Ja muss abholen, oder wärst du einverstanden damit, dass das nonverbal und auf einer feineren Ebene kann stattfinden? So wie
also
ich es formuliert.
Ich glaube ja, 99 oder noch mehr Prozent von der sexuellen Handlungen basieren ja auf Konsens, oder? Da ist ja das implizite Ja vorhanden, oder? Nochmal, mir geht's nachher nicht um die Beweislast. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Das ist auch nicht irgendein Generalverdacht und es ist auch kein Angriff auf Männer. Ich spüre immer sehr stark die Angst bei Männern und ich möchte wirklich alles daran setzen, dass die Schwelle runterzubringen. Es ist kein Angriff auf Männer. Es geht um die Selbstbestimmung, um das Selbstverständnis, dass bei allem anderen braucht es ein Ja und dann setzt ein implizites Ja, reicht ja auch. Ich meine, weißt
du. Ah, okay, aber das ist ein wichtiger Punkt.
Nicht. Das ist nicht das, wo
ja, explizit, ist. Es steht nicht explizit. Explizit steht nicht. Weißt du, auch ein Kopfnicken oder ein Augenzwinkern kann ein Ja sein. Mhm. Und das ist auch okay. Meistens passiert das und du merkst es vielleicht auch gar nicht. Das ist wie nicht die Frage. Für mich geht es um eine Haltung. Welche Art Gesellschaft bauen wir? Und ich glaube, das Strafrecht ist sehr stark gesellschaftsprägend. Ist es auch schon immer gesehen, oder? Früher ist es Rechtsprechung gesehen, historisch im römischen Recht. Dann haben wir auch von Regelwerken bekommen. Und so ist auch die Erziehung dann auf das ab. Man sagt doch jedem Kind, frag zuerst, bevor du etwas nimmst. Das versteht ja jedes Kind. Das ist, ja,
bevor du Sex hast mit jemandem. Aber wenn es so gesellschaftsprägend ist, dann frage ich mich, warum sind die gleichen Kreise, wo unbedingt ja, nur ja heisst ja, wenn, dagegen oder verteidigen, dass es für die meisten Sexualstraftatbestände immer noch Geldbussen gibt? Warum tut man denn nicht dort sagen, also wenn jemand so einen sexuellen Übergriff macht, dann muss er gewärtigen, dass er einen Freiheitsentzug hat? Warum? Wenn es so prägend ist, wenn man etwas verändert. Im Ständerat sind alle die Anträge gescheitert, wo geheissen haben, dass man würde sagen, nein, Geldstrafe wenn wir in dem Bereich nicht, weil es um Intimität geht, weil es um den Körper geht, weil es um letztlich ein Gewaltverhältnis geht.
Ja, da geht es ein bisschen ums Strafmaß, oder? Und ums Strafmaß.
Warum machen wir das denn nicht? Ja. Man macht eine Kampagne für sehr viel Geld, aber dass wirklich das Strafgesetz greift und die Gesellschaft abbildet.
Ja, ich glaube, die Frage ist wie nachgelagert. Das Strafmaß ist nachgelagert zum eigentlichen Tatbestand, oder? Und wir reden ja jetzt über den Tatbestand, über den Grundsatz, oder? Braucht's ein Ja oder langt es Nein? Mhm. Und ich befürworte ein Ja aus grundsätzlichen Überlegungen, ja. Oder?
Okay.
Und ich muss sagen, es hat Frauen, die auch Widerstand sagen, das muss ich schon auch sagen, oder? Die sagen, hey, ich bin eigentlich stark genug und so, und mein Mann erkennt, wenn es ein Nein ist. Ist und so. Aber es gibt halt einfach einen kleinen Bestandteil von der Frauen, eben, die können dann nicht mehr Nein sagen, die sehen sich nicht mehr in der Lage dazu, tatsächlich. Und ich sehe einfach nicht, was falsch dran sein sollte, einfach zuerst zu fragen. Ich sehe wie das Problem nicht in dem, weißt
du? Wie geht das weiter mit dem Thema? Jetzt ist es im Ständerat gewesen. Die Variante ist nicht durchgekommen, die du dir würdest wünschen.
Ich habe gehört, es gibt dann mal noch einen Kompromissvorschlag, aber es hat mir noch niemand können sagen, wie der genau
aussieht,
was eine Annäherung gibt. Aber noch schnell eben wegen dem Strafmass. Also ich finde Kinderpornografie, sexuelle Übergriffe, häusliche Gewalt, oder auch der Krawalltourismus mit Hooligans. Ich kann nicht verstehen, wie dort eigentlich die Bestrafungen so mild sind. Also ich finde dort, oder, wenn du wirklich willst, etwas erreichen willst, müsstest du dort härter durchgreifen. Oder wenn einer geht, Sachen kaputt machen an der 1. Mai-Demo, dann finde ich, dann sollte der 3 Tage können verwahrt werden, damit dass das auch Auswirkungen hat auf sein privates Leben und seinem Arbeitgeber. Und so kannst du am Samstag demonstrieren oder ein Fußballspiel gehen.
Oder einen sexuellen Übergriff machen.
Ja, aber ich finde dort, oder die Bevölkerung ist bei den Raser, ist mir die Ansicht, die müssen möglichst hart bestraft werden, ganz hohe Bussen. Ja. Aber wieso Fall, was wirklich gravierende Übergriffe gibt, macht man das nicht. Kann ich eigentlich nicht verstehen.
Also ich befürchte, dass wenn man von mir aus nur Ja heisst Ja ins Strafgesetzbuch hinschreibt, dass man viel mehr Vergewaltigungsfälle wird haben. Aber trotzdem nichts passiert, weil die alle mit einer Geldstrafe oder ein paar Tagessätze sind davor kommen. Was ist denn gewonnen? Dann haben wir, also ich habe wirklich, mein Verdacht ist, man macht eine symbolische Abstimmung aus dem Zeug und bei Strafrecht sollte man nicht symbolische Politik machen.
Gut, das ist jetzt ein bisschen mutmaßig von dir, gell? Das weiss man nicht, das ist deine
Befürchtung. In Schweden gibt's aber mehr
Fälle. Ich gehe nicht davon. Gut, ich glaube, es gibt auch, ganz ehrlich, und ich glaube, es gibt mehr Vergewaltigungsfälle,
wo
halt einfach nicht an die Oberfläche kommen.
Aber dann muss etwas passieren.
Ja, dann muss etwas passieren, da gebe ich dir recht. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die Ja-ist-Ja-Lösung eigentlich fundamental an dem etwas ändern. Ich finde, jeder Vergewaltigungsfall sollte eigentlich angezeigt und bestraft werden. Da haben wir absolute Einigkeit. Nochmal, mir geht es um den Grundsatz, um das Selbstverständnis, wo wir in der Gesellschaft, das ist ja breit akzeptiert, das hat ja Umfragen gegeben und eine Mehrheit von der Bevölkerung befürwortet ja eigentlich die Zustimmungslösung, dass man die halt einfach auch reflektiert in unserem Regelwerk im Strafrecht.
Wir werden sehen, was da am Schluss rauskommt. Ich würde gerne da einen Schluss machen und sagen, danke vielmals, das ist eine interessante und eine konstruktive Diskussion. Judith, herzlichen Dank, Judith Beles, dass du da bist. Ganz herzlichen Dank dir, Marcel Dobler, und auch dir, Dominik Feusi, selbstverständlich vom Nebelspalter. Ja, übrigens, das ist leider die letzte Sendung im Format Brennwald. Ich habe das zwar sehr gerne gemacht, fast anderthalb Jahre lang, aber also die Interview für den Nebelspalter, zuerst ein Interview gewesen, nachher ein Gespräch, aber leider war die Zahl von unserem Videoformat ein bisschen zu gross gewesen. Darum hat man die reduziert und es hat dann nicht für alle genug Sponsoren gegeben. Wenn Sie Interesse haben, ich moderiere weiterhin einmal im Monat die Sonntagszeitung Standpunkte auf SRF1 am Sonntagnachmittag. Danke vielmals, alles Gute und hoffentlich bis dann. Ade miteinander.